Hi, hier ist Beatrice Achterberg. Weil der Machtspiel Donnerstag dieses Mal auf, wie die Schweizer sagen, Auffahrt fällt, also Christi Himmelfahrt, haben wir uns gedacht, wir geben euch mal etwas Gelegenheit, unser Archiv zu durchstöbern. Guter Einstieg zum Beispiel, die Folge mit Klaus von Donani, dem ehemaligen Hamburger Bürgermeister und Grand Seigneur der SPD. Mit ihm hat mein Kollege Benedikt Neff im vergangenen Dezember gesprochen. Viel Spaß beim Hören.
Wenn es einen Krieg in Europa gibt, dann können die USA daran beteiligt sein. Aber in New York klirrt keine Fensterscheibe. Europa sollte als Schweiz der Welt existieren. Und da muss Deutschland die Führung übernehmen. Wir haben alle den Herrn Merz unterschätzt. Wir geben die russische Karte bewusst aus der Hand, obwohl sie unsere einzige Karte in der Weltpolitik ist, die sticht. Ich glaube, ich habe Glück und gute Gene. Ja. Daraufhin nahm er meine Hand und sagte, nein, es ist Gnade.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Brost Stiftung. Heute sind wir einmal zu Gast, und zwar bei Klaus von Donani in Hamburg. Herr von Donani, herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen sein dürfen.
Ich bedanke mich, dass Sie bis hierher gekommen sind. Ein weiter Weg von Zürich bis nach Hamburg.
Genau, aber Sie leben hier sehr idyllisch, muss ich sagen. Also der Spaziergang war schon ein Highlight zu Ihnen.
Sehr schön, danke Ihnen schön.
Ja, ein paar Worte zu Ihnen vorab. Herr von Donani ist Jurist und hat die deutsche Politik über Jahrzehnte mitgeprägt. Mehr als ein Jahrzehnt war er für die SPD im Deutschen Bundestag. Er war Minister für Bildung und Wissenschaft im ersten Kabinett von Willy Brandt und er war Bürgermeister von Hamburg in den 80er Jahren. Sein Vater war der NS-Widerstandskämpfer Hans von Donani. Er wurde 1945 im KZ Sachsenhausen hingerichtet. Herr von Donani ist 97 Jahre alt und das ist natürlich eine perfekte Ausgangslage für so ein politisches Gespräch. Sie haben eine große Übersicht, würde ich mal sagen.
Ja, das hofft man, dass man die Übersicht nicht verloren hat über viele Jahre.
Ja, da habe ich keinen Zweifel. Mal ganz grundlegend gefragt, haben Sie Angst vor einem großen Krieg in Europa?
Ja, ich habe Angst insofern, als ich sehe, dass es sehr unterschiedliche Interessen gibt. Die USA, Herr Trump hat das neulich klar gesagt, fühlen sich gegenüber einem Krieg in Europa durch den Atlantik geschützt. Diesen Schutz genießen wir nicht. Wenn es einen Krieg in Europa gibt, dann können die USA daran beteiligt sein, aber in New York klirrt keine Fensterscheibe. Das ist das wahre Problem. Wir sind in den Händen einer Sicherheitspolitik, die ihrerseits ihre Sicherheit ganz anders definiert. Herr Trump hat neulich an Herrn Zelensky, als der sagte, wir schützen doch in der Ukraine auch die USA, hat er kesk geantwortet, uns schützt der Atlantik und nicht die Bürger der Ukraine. Und diese Situation, diese unterschiedliche Situation, ist die Tragödie Europas, weil wir unsere Sicherheitspolitik den USA anvertraut haben, die USA aber von einem Krieg in Europa selber nicht betroffen werden.
Jetzt laufen ja diese Woche Verhandlungen zwischen den Europäern und den Amerikanern zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Abwesend ist Russland. Sind das überhaupt Verhandlungen, die etwas wert sind ohne Russland am Tisch aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, anders geht es wohl gegenwärtig nicht. Es ist für Europa schmerzlich, dass ein Mann, der offenbar so starken Einfluss inzwischen auch auf die Verhandlungen nehmen kann, wie Bundeskanzler Merz, seit seiner Ernennung zum Bundeskanzler, das ist etwa ein Jahr her, seiner Wahl im Deutschen Bundestag, nicht in Moskau gewesen ist. Die Leute, die mit Putin reden, sind entweder Amerikaner oder die Abgesandten von Herrn Trump, aber nicht die Europäer. Und es ist unsere Sicherheit, die hier zur Debatte steht und deswegen bin ich etwas besorgt darüber, dass wir diese Sicherheit Europas einem Lande anvertraut haben, das seinerseits von einem Krieg auf dem europäischen Kontinent überhaupt nicht betroffen wäre.
Jetzt hat ja Trump wiederholt mit Putin gesprochen. Es gab Treffen, unter anderem in Alaska, aber die haben auch wiederholt miteinander telefoniert. Der Eindruck danach war eigentlich immer, Putin will offenbar keinen Frieden. Würden Sie das anders sehen?
Also, das sehe ich ganz anders. Ich glaube, Putin will auch Frieden, aber eben zu seinen Bedingungen. Verstehen Sie? Ich meine, wir wollen Frieden zu unseren Bedingungen und Putin zu sein. Und zu Putins Bedingungen, und das ist das zentrale Problem bisher gewesen und bleibt es auch, ist die Rolle der Ukraine nach einem solchen Frieden. Ist dann die Ukraine weiterhin ein Teil der westlichen, sage ich mal, NATO-Struktur, wenn auch nicht unmittelbar ein Mitglied? Welche Rolle wird die Ukraine dann später gegenüber Russland spielen? Also für die Russische Föderation spielt die Rolle der Ukraine eine große Rolle oder die Bedeutung der Ukraine im Westen. Und da haben wir wohl zu wenig Einsicht in die russischen Interessen.
Jetzt gibt es ja da eine gewisse Entwicklung. Also Selenskyj hat vor kurzem zum ersten Mal gesagt, er bestehe eigentlich nicht auf einen NATO-Beitritt.
Hat er gar keine Chance.
Genau, das definiert er auch nicht. Aber er hat das zumindest jetzt mal gesagt. Und ja. Das ist nicht oder nicht mehr so sein primäres Ziel.
Er hätte es ja nie bekommen.
Gleichzeitig wollen ja jetzt die Europäer laut Friedrich Merz auch ein eigenes Kontingent bei einer möglichen Waffenruhe angeblich in die Ukraine entsenden. Glauben Sie, ist das ein realistisches Szenario?
Das weiß ich nicht. Das wird man sehen. Letzten Endes sind alle europäischen Truppen, auf die es ankommt, ein Teil der NATO. Und insofern ist also für Putin auch ein Problem, wenn europäische Truppen gewisse Aufgaben übernehmen. Also ich kann es nicht beurteilen. Ich glaube nur, wir haben alle den Herrn Merz unterschätzt. Er macht seine Arbeit gegenwärtig offenbar erfolgreich und gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vor 6 Wochen hätte ich ihm das so noch nicht zugetraut.
Das überrascht mich jetzt eben auch. Ich hatte auch immer den Eindruck, Sie blicken recht kritisch auf seine außenpolitischen Bewegungen.
Ja.
Und jetzt, was ist für Sie die konkrete Veränderung? Warum blicken Sie ein bisschen positiver auf sein Tun?
Weil er sich offenbar im Detail engagiert. Und daraus keine große Affäre nach außen macht, weil es ihm gelungen ist, die Führung in Europa zu übernehmen, ohne die anderen zu erschrecken. Also normalerweise, wenn Deutschland jetzt die Führung übernimmt, würden die anderen, wo ist denn Frankreich, wo ist denn Spanien, wo ist denn Italien? Die Leute haben das offenbar inzwischen akzeptiert, dass er eine solche Rolle führen kann und übernehmen kann. Und ich finde, er macht es gut.
Jetzt vielleicht eine Sache, die Sie möglicherweise ein bisschen kritischer sehen. Bundeskanzler Friedrich Merz hat beim CSU-Parteitag Wladimir Putin indirekt mit Adolf Hitler verglichen. Er hat gesagt, die Ukraine werde dem russischen Präsidenten nicht reichen. Genauso wenig wie Hitler 1938 das Sudetenland eben auch nicht gereicht habe. Was denken Sie über so einen Vergleich?
Historisch ist, glaube ich, Herr Merz ungebildet, aber in seinen Eingriffen in die heutige Politik macht er sein Handwerk gut.
Er suggeriert ja damit auch diese bekannte Domino-Theorie oder die These, dass eigentlich für Russland die Ukraine nur ein erster Schritt ist und sobald man da durch ist, folgt Polen oder das Baltikum. Da würden Sie sagen, Sie sehen keine Indizien. Wieso eigentlich?
Ich sehe da diese Konsequenz nicht. Allerdings muss man erkennen, dass der Übergang der osteuropäischen Länder vom Osten, also von der Allianz mit Russland, in eine Allianz mit dem Westen und in die NATO ein echtes Problem für die Russen gewesen ist. Und als Präsident Clinton das im Jahr 1997 in Gang setzte, in seinem Versuch sozusagen, wie er dann gesagt hat, die Wahlen zu gewinnen auf diese Weise, da bekam er ja von vielen sehr kundigen Amerikanern einen Warnschuss vor den Bug mit einem Brief, den nicht nur McNamara unterzeichnet hatte, sondern unter anderem auch der berühmte George F. Kennan. Beide hatten unterzeichnet und gesagt, das ist ein Fehler von historischem Ausmaß. Also diese osteuropäischen Länder, die Präsident Franklin Roosevelt in leichtfertiger Weise auf Jalta den Russen zugesprochen hatte, die haben wir dann ebenso leichtfertig in die NATO übernommen und damit das Problem verschärft.
Damit glauben Sie auch, dass der Westen eine Mitschuld trägt an dieser Entwicklung?
Ja, nicht nur deswegen. Die Mitschuld ist auch ganz eindeutig mit dem Versuch, die Ukraine in die NATO zu nehmen. Also der Biden ist natürlich ein Pharisäer erster Ordnung und jemand, der also ohne jede Ehrlichkeit und mit dem christlichen Glauben nach vorne gehalten diesen Ukraine-Krieg im Wesentlichen verursacht hat. Denn wenn er im Dezember 21 dem Putin gesagt hätte, nein, nein, die Ukraine wollen wir nicht in die NATO nehmen, das ist westlicher Beschluss. Das hatte übrigens Ischinger schon 2018 in seinem Buch, in dem er ja die ganze Weltlage beschrieben hatte. Und da hatte Ischinger ja schon geschrieben, die Ukraine wird nicht in die NATO kommen. Wir werden eine finnländische Lösung für die Ukraine finden. Das alles steht in diesem Buch, nur 2018 von Ischinger veröffentlicht. Welt in Gefahr heißt das Buch. Und da steht es alles drin. Und trotzdem haben wir eben dann, oder beziehungsweise Biden, ich hoffe, dass ich Frau Merkel hier nicht unziemlich zitiere, aber ich habe sie mal gefragt, was hättest du denn gemacht, wenn du erfahren hättest, dass ein Präsident der USA plötzlich die NATO für die Ukraine wieder ins Spiel bringt? Da hat sie gesagt, er wäre in derselben Nacht ins Flugzeug gestiegen und hätte interveniert.
Darf ich fragen, wann hatten Sie dieses Gespräch mit Frau Merkel?
Oh, das war, wir sehen uns immer wieder mal. Aber sie war wirklich fest davon überzeugt, dass das ein kardinaler Fehler sei. Und sie hatte ja mit Sarkozy zusammen im Jahre 2008 in Bukarest, als Cheney und Präsident Bush, also George W., damals versucht haben, die Ukraine in die NATO zu schieben, war sie ja diejenige, die den Sarkozy hat sie, glaube ich, bei der Hand genommen. In ihrer Kenntnis der Lage, die das in Moskau auslesen würde, hat sie ja dann interveniert und gesagt, aber jetzt nicht. Aber trotzdem steht in dem Bukarester Beschluss von 2008, die Ukraine wird in die NATO kommen. Und das hat Putin natürlich genügt.
Was wäre aus Ihrer Sicht ein realistisches Friedensszenario?
Das ist deswegen so schwer zu beantworten, weil die Ukraine sich in einer ähnlichen Situation befindet wie Deutschland nach 1918-19. Der Nationalismus der Ukraine ist von einem Durst, von einem nationalen Durst getrieben, der erschreckend ist. Und in Deutschland hat er dann zu dem Aufstieg von Adolf Hitler geführt. Und in der Ukraine gibt es ja auch eine ganze Reihe von Leuten, deren Nationalismus mich furchtsam macht, ja. Und ich glaube nicht, dass man mit diesen Leuten gegenwärtig einen wirklich dauerhaften Frieden machen kann. Also ich halte das für eine problematische innenpolitische Konstellation.
Und der russische Nationalismus macht ihm keine Sorge. Also ich meine, man muss ja schon sagen, der Angriff.
Aber wenn beide Sorgen machen, ist es ja noch schlimmer. Also ich bestreite nicht, dass es auch ein Russ. Aber ich glaube, der russische ist ein anderer. Der russische Nationalismus ist Einflussgebiete haben und so weiter. Aber der ukrainische ist sehr territorial bestimmt, äußerst territorial.
Gut, aber man muss auch sagen, ich meine,
und kulturell.
Natürlich gibt es diesen Nationalismus in der Ukraine, aber ich meine, er wird natürlich jetzt aufs Härteste angestachelt von den Russen, die in dieses Land eingefallen sind, oder?
Ich bestreite das überhaupt nicht. Aber er war natürlich schon vorher da und Schon vor dem Krieg haben wir uns über ukrainische Botschafter gewundert, die ihre Besuche an den Gräbern von Leuten gemacht haben, die eher zum ukrainischen Faschismus gehören. Mhm. Ja, also da haben wir ja auch unsere Erfahrungen mitgesammelt. Nein, ich glaube, es ist eine tragische Entwicklung, dass von der Ukraine eine Bereitschaft, historisch eine Bereitschaft gefordert wird zur Friedenshaltung gegenüber Russland. Und diese, genau die Haltung, die die Ukraine einnimmt, eben eher die Russen provoziert.
Sie kritisieren ja Amerika immer wieder. Ich finde, Sie haben ein sehr kritisches Bild von den Amerikanern. Sie sagen ja auch immer noch, Europa sei in einer starken Abhängigkeit von Amerika. Jetzt, wenn man so sieht, was Trump, welche Akzente er setzt in der Diplomatie, müsste man ja fast denken, das könnte Ihnen entsprechen. Oder täusche ich mich?
Also auf jeden Fall hat Trump einen anderen Blick sowohl auf die Geschichte der USA als auch auf ihre Zukunft. Die Geschichte, er sieht diese interventionistischen Kriege, die die USA nach 1945 immer wieder geführt haben, als einen Fehler an. Er behauptet ja von sich, unter ihm hätte es keinen einzigen neuen Krieg gegeben.
Er ist nicht ganz so konsequent, aber das ist, eine seiner Tonspuren. Ja.
Das ist auf jeden Fall seine Tendenz.
Ja.
Ja. Und insofern denke ich, ich bin im Grunde genommen erstaunt darüber, wie er seinen amerikanischen Nationalismus, America First, MAGA, nach innen treibt.
Mhm.
Ja, nach innen. Ich glaube, er hat verstanden, dass Amerika, so wie es expandierte, in der Welt auf immer mehr Grenzen stoßen wird und sich dabei selber unnötig schwächen. Und Amerika hat sich geschwächt. Und er will ja immer wieder darauf hinweisen, Amerika muss als USA, America First, muss als USA stark werden.
Ja. Sie sagen, Deutschland werde von Amerika regiert, immer noch.
Ja, sicher.
Woran machen Sie das fest?
Da können Sie dann gucken. Ich meine, schauen Sie mal an, die ganze, ich meine, mich wundert Ihre Frage, ehrlich gesagt. Ja, also.
ich habe dann noch eine zusätzliche Frage.
Ja, ich frage, mich beantworte erstmal diese, genau. Ich beantworte erstmal diese erste. Also, genau. Es ist doch so, es ist doch schon erstaunlich, dass wir wissen, dass der Krieg in Europa von Russland ausgegangen ist.
Genau.
Aber der deutsche Bundeskanzler ist seit seiner Ernennung noch nicht in Moskau gewesen.
Mhm.
Wir verlassen uns darauf, dass Herr Trump mit seinen Vertrauten da schon das Richtige machen wird. Und das zeigt doch ein Maß von Abhängigkeit, das man kaum beschreiben kann. Ich meine, wenn die Franzosen uns Vasallenstaaten nennen, dann würde ich mal sagen, ist das schon sehr viel Wahres dran.
Aber glauben Sie, ich meine, jetzt in diesem Fall kann ich mir gar nicht vorstellen, dass zum Beispiel die US-Administration Friedrich Merz bedeutet hat, er dürfe nicht mit Putin direkt sprechen. Im Gegenteil, das wäre ja vermutlich sogar im Sinne von Trump.
Das weiß ich nicht, aber die Tatsache, dass Sie so fragen, zeigt, dass offenbar in Deutschland eine Befangenheit gegenüber Eigenständigkeit und Eigenverantwortung besteht, die nahezu erschreckend ist. Ja, ich teile Ihre Meinung. Mich wundert, dass ein Bundeskanzler, der mich gegenwärtig wirklich erstaunt mit seiner aktiven Diplomatie, mit der er versucht, die Probleme zu lösen. Ich finde, er macht eine sehr gute Arbeit. Aber mich hat erstaunt, dass er ein ganzes Jahr lang Bundeskanzler von der Bundesrepublik Deutschland sein kann, ohne nach Moskau zu fahren.
Mhm.
In Albanien Besuche zu machen oder in ich weiß nicht wo in der Welt, aber unseren wichtigsten Nachbarn nicht zu besuchen, finde ich schon erstaunlich.
Meine Frage auch, oder vielleicht meine Verwunderung, warum Sie denken, eigentlich regiert Amerika Deutschland, steckt vielleicht auch noch etwas anderes dahinter. Ich meine, Sie waren jahrzehntelang Politiker. Sie haben ja eigentlich versucht, deutsche Politik zu gestalten. Sie sind ein Wähler. Sie gehen an die Urne. Und wenn Sie natürlich eigentlich zum Befund kommen, ja, es regiert.
Welche Urne meinen Sie jetzt?
Ja, genau. Sie gehen wählen. Genau. Sie geben ihre Stimme ab. Die Wahlurne, selbstverständlich. genau. Gut, dass wir das noch geklärt haben. Da frage ich mich, wenn man davon ausgeht, dass die Entscheidungen ja sowieso an einem anderen Ort gemacht werden, also in Washington, wie ist man da überhaupt als politischer Bürger motiviert?
Ja, man versucht seinen Teil zu tun. Ich habe neben Willy Brandt im Oval Office gesessen, als er dem Präsidenten Nixon einen Besuch gemacht hat. Und dann sagte Nixon zu Willy Brandt, ich mache das jetzt auf Deutsch, Herr Bundeskanzler, sehen Sie nicht auch, dass es unklug ist, sich um neue Freunde, sprich Wandel durch Annäherung, sprich Entspannungspolitik und so weiter, neue Freunde, nämlich Russland zu gewinnen, auf die Gefahr hin, alte Freunde, nämlich uns, zu verlieren. Und das war eine glatte Drohung, ja. Also, und so war die Lage eben.
Und wie haben Sie reagiert?
Ja, Willy Brandt hat erklärt, warum er diese Politik für richtig hält. Und ich muss ja ehrlich sagen, wissen Sie, ich verstehe auch manchmal Ihre Zeitung nicht. Ganz offen gesagt, ja. Also, ich verstehe.
Sie lesen die LCC.
Aber ja, natürlich. Schauen Sie doch mal auf, online. Wissen Sie, was mich wirklich beschäftigt ist, man muss doch in der Politik genauso Ergebnisse berechnen oder zuzählen oder einer bestimmten Entwicklung gut schreiben oder auch negativ schreiben wie in anderen Bereichen. Also wenn ein Kaufmann eine große Entscheidung trifft, die erfolgreich sind und sein Unternehmen wächst, wird das ihm gut geschrieben. Ich meine, die Politik von Willy Brandt ist ein wesentlicher Bestandteil der Tatsache gewesen, dass die deutsche Wiedervereinigung möglich wurde. Das ist gar kein Zweifel, denn wir haben mit dazu beigetragen, dass ein Mann wie Gorbatschow in der Sowjetunion gewählt werden konnte. Warum? Wandel auf sowjetischer Seite durch Annäherung. Mhm. Annäherung von deutscher Seite. Wir haben erfolgreich eine Politik betrieben, die Vertrauen auf beiden Seiten gestärkt hat und dadurch auch die Wiedervereinigung möglich gemacht hat.
Gleichzeitig kritisieren Sie doch selbst, dass sich Deutschland viel zu stark auf die Wirtschaft immer verlassen hat und eigentlich so die militärische Komponente vernachlässigt hat. Das ist ja auch Teil der starken Abhängigkeit von Amerika.
Nee, das ist sie nicht. Die Amerikaner haben uns ja, wir wollten ja immer selbstständiger sein. Also schauen Sie doch mal nach, was de Gaulle und Adenauer 1962 vereinbart hatten und was dann 1963 durch die Unterstützung der USA und Großbritanniens in der berühmten Bundestagsdebatte zwischen Atlantikern und Gaullisten am Ende zugunsten der Atlantiker entschieden wurde. Ja, also wir hatten ja einen Ansatz. Und damals haben die Engländer und die Amerikaner argumentiert, ihr dürft euch nicht auf eine eigene Verteidigung einlassen. Das kostet die NATO Kräfte. Ja, und jetzt vor kurzem war wieder ein solcher Anlauf in Europa gemacht worden. Und wieder kamen die USA und sagten, nein, nein, aber bitte nicht das Geld in den außerhalb der NATO. Ihr müsst mit den zusätzlichen Ausgaben, die ihr für Verteidigung macht, müsst ihr in die NATO hineingehen. Die muss gestärkt werden. Aber in der NATO hat Deutschland nichts zu sagen. In der NATO regieren die Amerikaner. So ist das eben.
Wie würden Sie sagen, blicken Sie auf Deutschland? Was ist Ihr Gefühl da? Ist das, blicken Sie mit Sorge darauf, mit Ärger? Oder gibt es doch auch jetzt so, wenn man ein bisschen eine weitere Perspektive einnimmt, auch einen gewissen Stolz auf die Entwicklung dieses Landes?
Also ich war sehr stolz auf die Entwicklung des Landes in den Zeiten der Entspannungspolitik, weil sie ja auch erfolgreich war. Sie endete ja mit den Erfolgen von Helmut Kohl, der ja auf dieser Entspannungspolitik auch gründete, auch in seinem Gespräch mit Gorbatschow. Ich glaube, was heißt stolz? Gegenwärtig ist Deutschland vielleicht auf dem Weg, sich wieder einzusetzen für ein Europa, das auch von Deutschland geführt werden wird. Ich glaube, dass es gegenwärtig zeigt sich, dass das geht. Und Merz, finde ich, macht da einen richtigen Ansatz.
Vielleicht auch mehr ein Gefühl von Ihnen selbst. Ich habe mich so gefragt, wenn man Ihre Texte liest oder auch Interviews, hat man das Gefühl, Sie fremdeln mit Ihrer Partei, mit der SPD. Sie haben auch stark gefremdelt mit der deutschen Bundespolitik. auch ein bisschen mit den Medien. Kommt man sich da manchmal ein bisschen wie ein Mann auf verlorenem Posten vor?
Nicht auf verlorenem, aber auf einsamen Posten.
Auf einsamen
Posten. Aber der einsame Posten kann am Ende gewinnen. Ich glaube, dass die Position, die ich einnehme in der Frage, wir müssen mit den Russen über deren Interessen reden. Wir können nicht so tun, als ob die russischen Interessen irrelevant wären für den Frieden in Europa. Wir müssen also eine Beziehung zu Russland herstellen, die auch für Europa produktiv ist. Ich glaube, dass das die Zukunftspolitik ist. Allerdings, wenn ich dann solche Texte wie bei dem Professor Sinn jetzt lese, der den Wolfowitz zitiert, einer der in der Politikberater, bedeutenden Politikberater in den USA, und da schreibt der Wolfowitz, es ist uns Gott sei Dank gelungen, endlich wieder Deutschland von Russland abzudrängen, denn das ist unser Albtraum, dass Deutschland sich mit Russland verbinden kann. Und das ist das wirkliche Problem. Wir geben die russische Karte bewusst aus der Hand, obwohl sie unsere einzige Karte in der Weltpolitik ist, die sticht. Würden wir eine Partnerschaft mit Russland entwickeln, eine positive Partnerschaft, hätten wir eine sehr starke Position in der Welt, als Europa, aber auch als Deutschland. Aber ohne diese Karte, die wir bewusst weggeworfen haben, sind wir jetzt in den Händen der Amerikaner und dann haben wir natürlich nichts mehr zu sagen.
Gut, man kann auch sagen, Putin hat die Karte weggeworfen.
Nee, Putin hat sie nicht weggeworfen, sondern wir haben mit unterstützt, dass die Ukraine in die NATO kommt. Und das war der Anlass für den Krieg. Und wenn Sie die Putin-Rede aus dem Jahr 2001 nochmal sorgfältig lesen, werden Sie feststellen, dass er die Zusammenarbeit wollte. Wir haben sie 2008 verworfen.
Ich finde es auch wirklich interessant, wie stark Sie noch in dieser politischen Gegenwart verankert sind, habe mir aber gleichzeitig auch die Frage gestellt, welche Rolle spielen bei Ihnen auch Erinnerungen oder die Vergangenheit? Halten Sie sich in Gedanken auch noch oft in Ihrer Lebensvergangenheit auf oder auch in Ihrer politischen Vergangenheit oder welche Rolle spielt das?
Nee, eigentlich kann ich nicht sagen. Ich befasse mich mit dem, was heute ist und dem, was ich erwarte oder erhoffe oder auch befürchte, was morgen sein wird. Politik ist ein Handwerk und ein Handwerk, das aus Details besteht, so wie ein guter Schreiner. Da müssen die verschiedenen Verzahnungen stimmen, sonst hält das Gebäude nicht. Oder der Schrank nicht, oder das Regal nicht. Und deswegen, ich bin ein im politischen Handwerk für saubere Arbeit. Und das ist das wirkliche Problem. Die wird nicht gemacht, diese saubere Arbeit. Auch nicht, sage ich mal, von Ihrer Zeitung, die nach meiner Meinung eben etwas tut, was ich nicht machen. Nämlich so tun, als ob der Westen nicht beteiligt gewesen wäre an dem Ursprung des Ukraine-Krieges. Das kann man einfach nicht sagen. Man muss einfach hingucken und erkennen, dass dieser Krieg entstanden ist dadurch, dass wir einen Teil des alten Russland, nämlich die Ukraine, in die NATO treiben wollte. Und das war die Ursache. Es war nicht Putins Interesse, Europa zu erobern. Es war auch nicht mal sein Interesse, die Ukraine zu erobern. Es war sein Interesse, in der Ukraine nicht einen Feind gegenüber Russland zu sehen. Und das haben wir gemacht, indem wir gesagt haben, die kommen mit in unser Bündnis, was ja sozusagen als von der russischen Seite als das Bündnis des Kalten Krieges gegenüber Russland war. Also wir haben da, und ich bin ja nicht allein. Ich meine, schauen Sie mal, wer alles dagegen gestimmt hat. Das ist ja nicht nur der alte bedeutende George F. Kennan, sondern eine ganze Truppe von Sicherheitsleuten und so weiter haben das für einen Fehler gehalten. Und wir haben es trotzdem gemacht. Und zwar, glaube ich, aus einem Grunde, den für den es diesen wundervollen jüdischen Ausdruck gibt, aus Chuzpe, aus Frechheit. Wir haben gesagt, das schert uns nicht, wir machen das. Und das hat uns eben geschadet. Es war ein Fehler.
Ich möchte noch mal ein bisschen in Ihrer Biografie bleiben und zwar auch da verbunden mit der Sicht, die Sie jetzt auf diesen Krieg einnehmen. Sie wurden ja 1944 selber als 16-Jähriger noch eingezogen. Sie waren Teil
45.
45.
1943 wurde ich eingezogen.
Wurden Sie eingezogen, aber Sie waren dann 1944 in einem Kampfbataillon.
Ja, richtig.
Können Sie schildern, was Sie da erlebt haben in diesem Krieg?
Ja, es war furchtbar, weil ich ja gesehen habe, dass der Krieg längst verloren war. Wir wussten das ja alle. Und trotzdem die SS da die jungen Leute aufgehängt hat, wenn sie versuchten, mit 16 Jahren heim zur Mutter zu kommen, nicht? Also war furchtbar, furchtbar.
Welche Rolle spielt das, diese persönliche Kriegserfahrung, auch bei Ihrer späteren Politisierung?
Das kann ich schwer beurteilen, aber es ist sicher so, wenn man das Gedonner des Krieges nicht nur über Druckerschwärze erfährt, sondern über die eigenen Ohren, dass das schon einen Unterschied ausmacht.
Vorher haben Sie gesagt, eben die Vergangenheit spielt bei Ihnen gar nicht so eine große gegenwärtige Rolle. Sie machen sich jetzt nicht, Sie sind nicht in einem Erinnerungsland, in dem Sie sich die ganze Zeit aufhalten. Also trifft das auch auf den Krieg zu? Das ist für Sie jetzt nicht so eine...
Das ist wie mit allen Lebenserfahrungen. Der Krieg ist von mir auch eine Lebenserfahrung. Hm. Aber ich bin ganz sicher, ich hätte dieselbe Position, wenn ich 2 Jahre jünger wäre und nicht mehr im Krieg gewesen wäre. Hm.
Aber die Friedenspolitik der Sozialdemokraten, das war ganz entscheidend, dass sie der SPD beigetreten ist.
Das ist eines der beiden Säulen sozialdemokratischer Tradition. Sozialpolitik und Friedenspolitik.
Aber die Friedenspolitik, die existiert so eigentlich nicht mehr
eigentlich
in
nicht
der
mehr.
SPD.
Nein, da fehlt der Mut. Da fehlt der Mut.
Ganz interessant fand ich auch gerade, weil wenn man Sie hört, was Sie über Amerika sagen, Sie waren in den 50er Jahren an der Columbia University, Sie waren in Stanford, Sie waren an der Yale University, also Sie waren an diesen bedeutenden Universitäten in den USA. Was war das für ein Erlebnis damals?
Oder ein ungeheures Erlebnis. Ein ungeheures Erlebnis. Und es hat mich auch sehr, sehr stark geprägt. Also sowohl die Art des Umgangs an der Universität. Nun ist ja so, sowohl die Columbia wie Stanford, wie auch insbesondere dann Yale, die Law Schools dieser großen Universitäten, die ich ja besuchte, die waren unglaublich liberal und eindrucksvoll für mich. Und das habe ich dann mit großem Vergnügen, habe ich das dann genossen. Also es war eine wundervolle Zeit. Und dann war ich ja am Ende sogar Mitherausgeber des Yale Law Journals. Also das ist ja eine unglaubliche Ehre für einen Ausländer. Und ich habe diese amerikanischen Universitäten unglaublich schön gefunden.
Und haben Sie damals auch darüber nachgedacht, gleich in Amerika zu bleiben?
Nein, viele haben zu mir gesagt, ich soll das doch machen, weil das Absolvieren der Yale Law School mit der Mitgliedschaft bei den Herausgebern des Yale Law Journal ist so eine Art Passport für eine erfolgreiche Karriere. Mhm. Aber ich war Deutscher und wollte es immer bleiben.
Sie sind ja ein passionierter Zeitungsleser. Da liegt auch ein Stapel Zeitungen bei Ihnen da in diesem Raum. Und ich nehme an, Sie sind sicher auch schon auf diesen Begriff Longevity gestoßen.
Ja.
Langlebigkeit, oder? Also alle, die ganze Welt und vor allem im Westen strebt nach einem langen, gesunden Leben. Ich habe jetzt die Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen. Sie sind 97 Jahre alt. Haben Sie einen Tipp für die Leute da draußen? Wie macht man das?
Als ich 85 wurde und mit dem heute leider verstorbenen Erzbischof von Hamburg befreundet war, er war natürlich katholisch, ich bin evangelisch aufgewachsen. Da gratulierte er mir zum 85. Geburtstag und ich antwortete etwas Kess, Werner, so hieß er, der Erzbischof mit Vornamen. Ich glaube, ich habe Glück und gute Gene.
Ja.
Daraufhin nahm er meine Hand und sagte, nein, es ist Gnade. Das bleibt doch meine Antwort.
Ja. Es gibt ja diesen Satz, man bereut am Ende des Lebens nie, was man getan hat, sondern
doch,
was man nicht getan hat.
Ständig bereue ich, was ich getan habe. Ständig. Ja.
Was bereuen Sie?
Ja, man hat immer noch nicht genug getan für manche Sachen und von manchen Sachen zu viel getan. Also es ist ein Leben voller Fehler und das ist, würde ich sagen, leider so und ich kann es auch nicht mehr ändern. Ich kann nur zurückblicken und sagen, naja, also wenn du noch mal eine Chance bekämst, wirst du klüger sein, aber wahrscheinlich weiß ich auch nicht.
Aber gibt es auch Dinge, die Sie bereuen, weil Sie sie nicht getan haben?
Ja, ich glaube, ich habe mich insbesondere vielleicht nach dem Ausscheiden aus der aktiven Politik zu sehr weiterhin in der Politik verhaftet. Und ich hatte wahrscheinlich eine gute Chance, auch etwas anderes zu tun und mein starkes Interesse, zum Beispiel in nicht nur in der Literatur, sondern eben auch in der Malerei und so weiter, hätte mich vielleicht auch noch andere Wege führen lassen. Aber es ist so gekommen, wie es war. Und ich bin der Politik natürlich als Kind sozusagen schon von ihr ergriffen worden. Und so bin ich geblieben.
Das wollte ich Sie auch fragen. Ist Politik Zeitverschwendung?
Wie meinen Sie das?
Ja, man kann sich ja schon, Sie sind auch lange im Parlament gesessen. Ich kann mir einfach auch vorstellen, dass man da auch findet, man investiert wahnsinnig viel Zeit, wenig passiert. Es ist zum Teil auch wieder langweilig. Man sitzt in diesem Bundestag, hört sich 4 Stunden lang Reden an, die wenig genießbar sind.
Also ich habe das alles nicht gemacht in dem Umfange, ehrlich gesagt. Ich habe zu meiner Frau manchmal gesagt, das klingt etwas arrogant. Sie sagt, warum bist du eigentlich nicht Bundeskanzler geworden? Daraufhin habe ich gesagt, weil ich nicht in abendliche Parteiveranstaltungen gegangen bin. Und das habe ich nie gemacht und das habe ich gehasst, weil es sinnlose Zeitverschwendung ist. Ich habe stattdessen gelesen, nachgedacht mit Leuten, die was von den Dingen mehr verstanden als ich, gelernt und so weiter. Also ich glaube, man kann die Politik auf verschiedene Weise machen. Und ich, wenn ich Ihnen heute sage, dass ich auf abendlichen Parteiversammlungen in meinem ganzen langen Politikerleben von 1957, wo ich in die Partei eingetreten bin, und sage ich mal 1987, wie ich in Hamburg ausgetreten bin, da bin ich vielleicht auf 20 oder 30 abendlichen Parteiveranstaltungen, aber mehr nicht. Ich habe es einfach nicht gemacht.
Sie haben es vermutlich richtig gemacht.
Das weiß man nicht. Meine Frau sagt, wenn es gemacht hätte, wäre sie vielleicht Bundeskanzler geworden. Das weiß ich nicht.
Und das wären Sie gern gewesen?
Naja, es ist natürlich schon ein... Wenn man in der Politik nicht ganz an der Spitze ist, deswegen war Hamburg ja so schön, dann kann man nicht so viel bewirken. Ja, und Hamburg ist natürlich ungewöhnlich, weil es sowohl ein Stadtstaat ist, also wir haben hier auch, wir sind Mitglied des Bundesrates, wir machen an der Außenpolitik mit, zugleich aber ist der Hundedreck vor dem Rathaus eine sehr relevante Frage. Und ja, ist ja so. Und diese Mischung aus Erdnähe und Problematik und doch Beteiligung an den großen Entwicklungen ist natürlich im Stadtstaat ganz besonders schön.
Was war die glücklichste Zeit Ihres Lebens?
Wie meinen Sie das?
Persönlich, wenn Sie zurückblicken, welche Zeit denken Sie heute eigentlich war das die beste, die reichste?
Sehr schwer zu sagen. Sehr schwer zu sagen. Ich vermute meine Zeit an der Yale-Universität. Hm. Meine Zeit an der Yale Law School.
Weil Sie da auch hatte so frei waren.
Ich hatte schon Familie. Mein kleiner Sohn ist in Yale geboren. Ich war also sozusagen, ich war schon, wenn Sie so wollen, beheimatet in gewisser Weise. Und zugleich war es natürlich ein wundervolles, eine neue Welt, die sich mir erschloss. Es war eine ungewöhnliche Zeit. Und so, ich hatte so unglaublich gute Lehrer, besonders also an den Law Schools eben wirklich unglaublich gute Lehrer und kluge Leute. Und das war wundervoll.
Gibt es Altersweisheit?
Müssen Sie beurteilen.
Sie können bei Ihnen selbst keine Altersweisheit feststellen, oder
doch? Nee, das müssen Sie feststellen.
Okay. Haben Sie Angst vor dem Tod?
Nein.
Das kommt sehr bestimmt.
Ja, habe ich nicht. Ich habe höchstens Angst davor, dass ich manche Sachen, die ich hätte regeln müssen, noch nicht perfekt geregelt habe. Aber das meiste habe ich geregelt und nicht alles. Und das ist. Aber nein, sonst nein, habe ich nicht. Ich habe nur eine, ja, ich habe eine Sorge, dass ich meine arme Frau, die ja noch mit dem Schlaganfall hier lebt, dass ich die sozusagen dann alleine lassen würde. Das betrübt mich wirklich. Das betrübt mich wirklich.
Wie ist es, ich meine, wenn man so alt wird, dann erlebt man natürlich notgedrungen auch, wie ganz viele Leute um einen herum sterben. Ist das sozusagen...
Ja, wollen wir Angst machen?
Nein, gar nicht. Aber ist das auch der große Haken des Älterwerdens?
Nein, ich glaube... Also wenn man älter wird, beschäftigt man sich mit dem Sinn des Lebens, aber nicht mit dem Tod, glaube ich. Denn mit dem Tod endet ja das Leben. Also man beschäftigt sich ja mit dem, was das Leben einem selbst oder anderen bringen kann oder bringen wird. Also mit der Frage, ist das, was du getan hast, das, was du tust, das, was du tun möchtest, richtig oder ist es das nicht? Das sind die Fragen, die sich stellen.
Und die Frage, was nach dem Tod kommt, interessiert Sie die?
Das ist eine sehr indiskrete Frage.
Ich habe jetzt nur noch indiskrete Fragen gestellt. Sie dürfen natürlich auch die Frage zurückweisen.
Das ist so, dass das, was nach dem Tode ist, ist nur Hoffnung. Und es ist auch Glaube. Und diese beiden Dinge können sich zu etwas verbinden, was einem den Tod auch nicht so schrecklich erscheinen lässt.
Denken Sie manchmal auch daran, wie Deutschland vielleicht in 20, 30 oder 50 Jahren
leider,
sein
ja,
könnte?
Ja, denke ich darüber nach. Aber es ist an sich blöde darüber nach. Ich kann nichts mehr daran ändern.
Was kommen Ihnen da für Assoziationen in den
Sinn? Ich glaube, das Problem wird sein, dass das Land eben in diesem Gemenge von Großmächten vielleicht allzu klein wird relativ, ja. Und ehrlich gesagt bewundere ich da die Schweiz und ich bin ja für eine Neutralität der Bundesrepublik Deutschland. Ich bin ja dafür, dass es einen Neutralitätsverbund geben wird am Ende aus Österreich, der Schweiz und Deutschland, einen deutschsprachigen Neutralitätsverbund in der Mitte Europas, aus dem auf die Dauer ein neutrales Europa entstehen kann. Ich halte nichts von einem Europa als Satellit und als Machtfaktor auf amerikanischer Seite. Europa oder russischer Europa sollte als Schweiz der Welt existieren und da muss Deutschland die Führung übernehmen.
Ich wollte jetzt gleich sagen, unter der Führung von Bern. Oder das
würde ja, ich würde sagen, am Anfang unter der Führung von Bern und dann unter der Führung von Bern und von Wien und dann unter der Führung von Bern, Wien und Berlin.
Es wäre definitiv eine lustige Formation, die sich da bilden würde. Seien wir gespannt.
Ja.
Herr von Donani, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank auch, dass wir bei Ihnen zu Hause sein durften.
Es war ein Vergnügen, Sie hier zu haben und ich wünsche insbesondere Ihrer Zeitung ein langes und erfolgreiches Weiterleben, denn die Printpresse gerät in immer mehr Schwierigkeiten und auch Sie werden natürlich diesen Wind der Artificial Intelligence und so weiter in zunehmendem Umfang spüren. Also viel Glück auf dem kommenden Weg.
Das war Machtspiel mit und bei Klaus von Donani. Ihre Meinung zu diesem Podcast würde mich interessieren. Schreiben Sie gern an machtspiel@nzz.de. Bis nächste Woche am Donnerstag. Ciao und macht's gut.